lekker kopje koffie, zeg.
Waar is mijn kopje koffie?
Zullen we een kopje koffie drinken?
Lekker kopje koffie.
Kopje koffie, de Nederlandse Bücherpodcast.
Und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Mein Name ist Bettina Baltscheff und ich bin heute zu Gast bei Christine Brinkrewe in Amsterdam. Wir möchten über ihr Buch »Ein Versuch, meine Liebe zu ordnen« sprechen. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Lisa Mensing hat es für uns ins Deutsche übertragen. Herzlich willkommen, Christine Brinkrewe, zu unserer Podcast-Reihe »Kopje Koffie«.
Dank für die Einladung. Ich bin blei, dass ich etwas über das Buch kann erzählen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, Ihnen etwas über das Buch erzählen zu können. Und ich bin sehr froh über die Übersetzung und Veröffentlichung durch Hansa.
Ja, Christine Brinkrewe, wir sitzen hier zusammen in Ihrem Haus, in einem schönen Viertel von Amsterdam. Ein Haus, das in Ihrem Buch eine wichtige Rolle spielt. Doch bevor wir über dieses Buch sprechen, wie halten Sie es denn mit dem Kaffee? Unser Podcast heißt ja Kopje Koffie. Sind Sie eine passionierte Kaffeetrinkerin?
Ja, ich beginne elke Tag.
Ja, ich beginne jeden Tag mit Kaffee. Ich wache sogar mit dem Verlangen nach Kaffee auf. Dann gehe ich die Treppe hinunter und mache mir jetzt oft einen Filterkaffee mit der Kaffeemaschine meines Mannes. Damit beginne ich meinen Tag. Das ist auch eine Art Begrüßung für meinen Mann.
Das ist sehr schön, ein schönes Bild, eine Begrüßung mit einer Tasse Kaffee. Ja, in den Niederlanden war Ihr Buch ein sehr großer Erfolg. Das heißt, wer sich ein bisschen für Literatur interessiert, weiß mittlerweile, wer Sie sind in den Niederlanden. Wie würden Sie sich denn dem deutschen Publikum vorstellen? Wer ist Christine Brinkrewe?
Ich bin Soziolog. Maar op een hele brede manier, dat gaat ook over psychologie.
Ich bin Soziologin, aber in einem sehr umfassenden Sinne. Das schließt auch Psychologie und Geschichte mit ein, wobei es immer auch um Veränderung geht. Außerdem bin ich Mutter von zwei Söhnen, zwei schreibenden Söhnen. Ich bin sehr an meiner Familie und meiner Herkunft interessiert. Ich stamme aus einer Bildhauerfamilie. Tja, was soll ich noch sagen? Ich werde jetzt 77. Deshalb bin ich überrascht, dass ich in meinem Alter mit diesem Buch so einen riesigen Erfolg habe. Und dass das, was ich zu sagen habe, was eigentlich ein sehr intimes Buch ist, so viel Anerkennung und Bedeutung erhält. Auch das bin ich.
So herkannt wird und so viel Bedeutung hat, das bin ich auch.
Ja, als Wissenschaftlerin, als Soziologin haben Sie in Ihrem Leben ja tatsächlich schon viel geschrieben. Das waren vor allem Sachbücher, die im weitesten Sinne von Emanzipation, Gleichberechtigung und der Rolle der Frau in der Gesellschaft gehandelt haben. Und nun das Buch »Ein Versuch, meine Liebe zu ordnen«, würde man im Deutschen wohl erzählendes Sachbuch nennen oder Memoir, so nennt man diese Bücher. Es ist an ein breites Publikum gerichtet und Sie haben es gerade gesagt, Sie haben viel Aufmerksamkeit bekommen. Was war der Anlass für dieses Buch?
Der Anleitung war, auf dem Moment war nach dem Overleiden von meinem Mann, und der Anleitung war...
Der Anlass war die Zeit nach dem Tod meines Mannes, aber auch die Verwirrung über mein eigenes Leben, wie ich das geführt habe, wie es sich in privat und öffentlich aufgeteilt hat, wie sehr ich meinen Mann geliebt habe und wie unsere Liebe doch so kompliziert geworden ist, dass wir einander verloren haben. Ich saß nach seinem Tod in diesem Haus und sah auf einmal, wie vernachlässigt und wie vollgestopft es war, mit Dingen, aber auch mit Schwermut. Und ich erkannte, wie nicht nur unser Haus, sondern auch unsere Ehe überwuchert war. Und da überkam ich dieses überwältigende Gefühl. Ich mache mir immer Notizen und führe Tagebuch, aber ehrlich gesagt habe ich sie mir nie angesehen. Trotzdem verspürte ich ein ungeheures Bedürfnis, aus mir selbst wieder ein Ganzes zu machen und ihn zurückzugewinnen, unsere Liebe zurückzugewinnen.
Ich habe immer Dagboeken bei, aber die habe ich echt nicht ingekeken. Ik had toen enorm de behoefte om weer een geheel van mezelf te maken en ook om hem weer terug te krijgen.
Und es stimmt, ja. Ich bin Wissenschaftlerin, Professorin für Frauenforschung, für Emanzipation und Sozialwissenschaften. Und ich habe immer persönlich geschrieben, in dem Sinne, dass es mir immer darum ging, was mir das Leben zu bieten hat. Und ich in meinen Büchern oft die Erzählerin bin. Insofern habe ich immer persönlich geschrieben, war aber natürlich auch Akademikerin. Und in diesem Buch werfe ich den Blick einmal sehr genau auf mich. Ich bin also nicht nur die Erzählerin, sondern auch das Thema. Es ist tatsächlich eher eine Selbstreflexion, ein Porträt oder eine Erkundung unserer Beziehung geworden, als ein Porträt meines Mannes.
Ein Porträt von Untersuch nach unserer Relation, dann ein Porträt über ihn.
Ich habe am Anfang schon gesagt, dass dieses Haus hier, wo wir gerade sitzen in Amsterdam, eine wichtige Rolle spielt im Buch. Und der niederländische Titel lautet deshalb auch Beladenhuis, was man eigentlich nicht so leicht ins Deutsche übersetzen kann. Können Sie uns vielleicht ein bisschen etwas über dieses Haus erzählen? Wie sieht es aus? Wo befindet es sich? Warum ist es so ein besonderes Haus?
Het is een fijn huis, een groot huis. Het is echt een woonbuurt. Het is uit 1920. Ik denk dat dit soort buurten ook.
Es ist ein schönes Haus, ein großes Haus. Es ist ein richtiges Wohnviertel hier, das im Jahr 1920 entstanden ist. Solche Viertel kenne ich auch aus Berlin. Das sind gute, solide Wohngegenden für das Bürgertum. Es ist ein Mietshaus, das zu einer Wohnungsgenossenschaft gehört, was mir auch sehr gefällt. Man zahlt Miete und das Haus wird gut gepflegt. Es ist ein recht großes Haus. Hier haben schon viele Menschen gewohnt. Also unsere eigenen Kinder und auch die zwei Töchter meines Mannes. Es kamen immer viele Leute her, viele Freunde und auch Freunde der Kinder. Das Haus wurde aber, nun ja, mit der Zeit mit Zeug überladen. Mein Mann konnte sich nur schwer von Dingen trennen und ich mich ehrlich gesagt auch. So wurde es immer voller. Und weil es ein großes Haus ist, kann man die Sachen ja immer, besonders nachdem die Kinder ausgezogen waren, in irgendein Zimmer räumen. Dadurch wurde es noch voller. Und wir hatten das Gefühl, wir kämen gar nicht mehr dagegen an. Als ob das Haus von fremden Kräften besetzt worden wäre, denen wir keinen Widerstand mehr leisten konnten. Erst nach seinem Tod wurde mir richtig bewusst, wie voll und wie vernachlässigt es war. Natürlich ahnte ich das schon immer. Aber solange man lebt, lebt man darüber hinweg und macht einfach weiter, weil es immer so viel zu tun gibt. Aber als er gestorben war, saß ich da und dachte erst, ich muss hier weg und alles zurücklassen. Aber dann dachte ich, nein, ich habe hier eine Aufgabe zu erledigen. Ich muss mir den Raum in meinem Haus zurückerobern. Denn ich habe mich hier auch verjagen lassen von den Sachen, vom Fernseher, der ständig lief, von den Geräuschen, auch von dem Qualm und dem Nikotin. Ich möchte also wieder Raum in meinem eigenen Zuhause einnehmen und auch in unserer eigenen Ehe. Deshalb bin ich geblieben und ich bin froh, dass ich geblieben bin. Aber ich musste so viel aufräumen, ordnen und sortieren. Die letzten Jahre ging es also darum, meine Liebe zu ordnen, aber auch das Haus und meine Seele, könnte man sagen. Und ja, ich bin froh, dass ich noch hier wohne, auch weil ich spüre, dass er nicht vertrieben wurde. Es hängen Fotos an der Wand und auch Gemälde, die wir zur Geburt unserer Söhne bekommen haben. Er ist hier für mich anwesend und das finde ich sehr schön. Ich bin tatsächlich noch immer mit ihm im Gespräch, aber ich habe wieder meinen Platz eingenommen.
Das finde ich auch fein. Ich bin auch echt noch in Gespräch mit ihm, aber ich habe wel meinen Platz wieder eingenommen.
Ja, Sie beschreiben sehr schön, wie Sie aufräumen mussten oder auch wollten in diesem Haus. Und damit wir einmal hören, wie Ihr Buch klingt, möchte ich Sie bitten, einen kurzen Abschnitt auf Niederländisch vorzulesen. Und anschließend hören wir die Passage auch auf Deutsch. Da geht es nämlich ums Aufräumen.
Mein Zusje helpt mir mit opruimen. Sie will mir nicht allein lassen in dit Haus. Auch sie fühlt, wie es bezet ist geraakt durch zwaarmoedige Krachten, die het Haus moeten verlaten, will ich er kunnen blijven wonen. Onze familie van moederskant komt uit Indië. Enige gevoeligheid voor krachten van buiten was mijn moeder niet vreemd. En ik besef dat ik er ook ontvankelijker voor ben geworden. Er is voor mij te veel moedeloosheid in het huis gekropen. Er moet een andere geest gaan heersen. Meer lichtheid en openheid. Dat zal een heftig proces zijn. Ik bereid me voor op een ingrijpende tijd met ongewisse uitkomst welke sfeer de overhand krijgt. Ook het woord ziel laat ik ongecensureerd door. De ziel van het huis is beschadigd geraakt. Er moet reparatiewerk verricht worden. Aan het huis, aan mij, aan onze relatie. Want ook die moet geheeld worden. Ik wil weer terugkrijgen hoe wij ooit hier begonnen, hoe hij was, hoe wij waren. Ik zit met mijn zusje in de gang boven, met de tot de nok toe gevulde metalen gispenkasten, boeken in dubbele rijen, stapels oude tijdschriften, lades vol met schriftjes en speelgoedpoppetjes. Het is stoffig, verweerd. Ook hier is de nicotine in het papier gaan zitten, door het plafond van zijn werkkamer heen.
Meine Schwester hilft mir beim Aufräumen. Sie will mich nicht in diesem Haus allein lassen. Auch sie spürt, wie elegische Kräfte von ihm Besitz ergriffen haben, die es verlassen müssen, damit ich weiter dort wohnen kann. Unsere Familie mütterlicherseits kommt aus Indonesien. Eine gewisse Empfänglichkeit für Übernatürliches war meiner Mutter nicht fremd. Und ich bemerke, dass auch ich diesen Kräften inzwischen aufgeschlossener gegenüberstehe. Für meinen Geschmack ist zu viel Mutlosigkeit in das Haus gekrochen. Es wird Zeit für eine andere Mentalität, für mehr Leichtigkeit und Offenheit. Das wird ein schmerzhafter Prozess. Ich bereite mich auf eine einschneidende Zeit vor. Und es ist ungewiss, welche Gemütslage die Oberhand bekommen wird. Auch das Wort Seele winke ich unzensiert durch. Die Seele des Hauses wurde beschädigt. Es müssen Reparaturen gemacht werden, am Haus, an mir, an unserer Beziehung, denn auch die muss geheilt werden. Ich will wieder zurückbekommen, wie wir hier einmal angefangen haben, wie er war, wie wir waren. Ich sitze mit meiner Schwester im Flur, im Obergeschoss, vor den zum Bersten gefüllten Gispenschränken. Bücher in doppelten Reihen, gestapelte alte Zeitschriften, Schubladen voller Hefte und Spielzeugfiguren. Alles ist staubig, vergilbt. Auch hier ist das Nikotin durch die Decke seines Arbeitszimmers ins Papier gekrochen. Wir haben oben angefangen. Das ist weniger konfrontativ. Sein Reich befand sich vor allem unten. Der linke Schrank gehörte mir. Soziologie und Literatur. Der rechte ihm. Wir fangen mit meinem an, das ist übersichtlicher, darüber kann ich selbst entscheiden. Er hat über seinen nichts mehr zu sagen. Das könnte den Prozess beschleunigen, aber es lähmt mich. Es fühlt sich unangebracht an, sich seine Seite vorzuknöpfen. Mein Schrank wird mit harter Hand sortiert. Alte Lehrbücher und Fachliteratur, die ich nicht mehr benötige, können weg. Das gibt mir ein aufgeräumtes Gefühl. In seinem Schrank die Bücher über Filme und Fußball und eine im Laufe der Jahre beständig gewachsene Thriller-Sammlung. Den Großteil davon hatte mein jüngster Sohn bereits durchgesehen, sortiert, verteilt. Dahinter die Jura-Lehrbücher, staubig, überholt. Auf den untersten Regalbrettern ganze Jahrgänge von Film- und Musikzeitschriften, die möchte ich gerne in gute Hände geben. Jedes weitere Regalbrett bringt mich näher zu ihm, zu einem Leben vor meiner Zeit, in dem ich eine Blaupause seines weiteren Lebens erkenne, zu weiteren Jahren, die wir gemeinsam verbracht haben. »Du kommst mit dem Aufräumen nicht besonders schnell voran«, sagt meine Schwester. Sie hofft auf mehr Eifer. »Ich kann das nicht«, sage ich. »Es paralysiert mich. Es fühlt sich so an, als würde ich ihn wegwerfen.« Für die Kinder sind es die Spuren ihres Vaters, der oft nur schwer zugänglich war. Beraube ich sie also nicht wertvoller Zeichen seiner Existenz? Muss ich diese Spuren nicht erhalten? Das Haus muss leerer werden. Sie hat recht. Es soll kein Museum werden, sagt sie nochmal, verständnisvoll, aber energisch. Existiert er auch in einer respektvollen Auswahl dieses aus allen Nähten platzenden Universums von Heften, Notizen und Bildern weiter? Ich denke an meine Schwägerin und an die Unmengen von Fotos und Negativen meines verstorbenen Bruders, Fotograf. Wir, sein Sohn und seine Schwestern, ermutigen sie dazu, ihre letzten Jahre nicht dem Archivieren seines Werkes zu widmen. Und ich muss in diesem vollgestopften Haus mit all den Kisten mit verstaubten Büchern, Zeitschriften, Schachteln weiterkommen. Mit dem angesammelten Kram, den er nicht mehr im Griff hatte, der sich anhäufte, liegen blieb, teilweise in noch mehr Ordnern und neuen Schränken Platz fand und dadurch das Haus dunkel und unwegsam machte. Auch ich bin nicht gut im Aufräumen. Auch meine eigenen Sachen türmten sich auf. Ich achtete vor allem auf seine wachsenden Stapel, um meine eigenen nicht sehen zu müssen. Es war der vergebliche Kampf gegen die Überlegenheit der Dinge. Wir fügten uns ihnen. Der Pfad zu seinem Büro wurde schmaler. Es fielen öfter Stapel um. Die Sachen rückten bis unter das Sofa, die Stühle, den Küchentisch vor. Sie hatten uns übermannt. Aber es gab noch eine Kraft, die mir in diesem Haus die Kehle zuschnürte und meine Energie aufsaugte. Und das war die Mutlosigkeit, der Missmut. Das Gefühl, das ich im Haus eingenistet hatte und das sich nicht mehr verjagen ließ. Ein ungutes Gefühl, ein Gefühl der Unzulänglichkeit, des Versuchs mit Biegen und Brechen etwas daraus zu machen, das zum Scheitern verurteilt war. Sein stark ausgeprägter Sinn für Humor konnte auf die Dauer nichts mehr dagegen ausrichten. Manchmal, für einen Augenblick, gefolgt von der Erleichterung, dass das noch funktionierte. »Nicht alles aufheben«, sagt meine Schwester und weckt mich damit aus meiner Benommenheit. Lass uns das zusammen durchgehen und schauen, was weg kann. Ich hänge in der Vergangenheit fest. Sie bewacht meine Zukunft.
Ja, Christine Brinkgräfe, Sie bewacht meine Zukunft. Das schreiben Sie über Ihre Schwester. Aber das Buch handelt ja erst einmal von der Vergangenheit und Ihrer Beziehung zu A. Er wird im Buch A genannt, Ihr Mann. Und dieser Mann war in den Niederlanden auch ein recht bekannter Mann. Er war Journalist, er war Rundfunkchef. Warum haben Sie sich Anfang der 1980er Jahre in diesen Mann verliebt?
Ich fand es ein hele intrigierende Mann. Ich fand sein Taal prachtig.
Ich fand ihn ungemein faszinierend. Ich fand seine Sprache herrlich. Ich fand ihn sehr scharfsinnig, die Dinge durchschauend. Er ließ sich niemals durch schöne Worte um den Finger wickeln. Er hatte eine Art klare Intelligenz, die ich sehr schön fand. Und wir teilten eine gemeinsame Sichtweise. Er hatte auch einen soziologischen Blick, weil es ihm immer um Machtverhältnisse oder den Kontext der Zeit ging. Und genauso eine psychoanalytische Perspektive. Was erzählen Menschen nicht? Was sind die verborgenen Motive? Was sind eigentlich die inneren Spannungen? Und diese Kombination, nun ja, eigentlich besteht meine ganze Profession aus dieser Kombination. Beziehungen, Gefühle, ihre Zusammenhänge, Machtverhältnisse, Veränderungen im Laufe der Zeit. Mein gesamtes Werk handelt davon. Und das war auch seine Sichtweise, seine Perspektive. Also das teilten wir. Aber auch ein großes Interesse für Psychiatrie. In der Soziologie nennt man das Regelverstoß. Aber in der Psychiatrie nennt man es eher Entgleisung oder einfach nicht mehr mithalten können. Das faszinierte uns beide ungemein. Und ja, wir hatten beide Ängste, waren oft in Therapie und das Gefühl, es nicht zu schaffen, war immer da. Ich glaube, auch das erzeugt eine Verbindung. Diese Sensibilität dafür und das Interesse daran. Also nicht zu verdrängen, sondern zu fragen, wo liegen die Spannungen? Wo sind die Konflikte? Was bleibt verborgen? Was darf nicht gesagt werden? Also ja, ich fand ihn einen sehr interessanten und liebenswerten, scharfsinnigen Mann. Und auch sein ganzer Freundeskreis passte sehr gut zu meinem. Viele Schriftsteller, Musiker. Es war also eine Art Verwandtschaft, eine Art Seelenverwandtschaft, die wir spürten.
Dus het was een soort Verwandtschaft, of Zielsverwandtschaft, die wir voelden.
Ja, das klingt sehr schön. Und Sie haben auch gerade beschrieben, dass Sie beide auch in Therapie waren und sich für Psychologie interessiert haben. Aber in Ihrem Buch schreiben Sie nach seinem Tod an einer Stelle, ich konnte ihn nicht retten. Warum hätte er dann Rettung gebraucht?
Es sind, denke ich, die zwei Kanten. Mein Behufte, um zu retten,
ist... Das hat zwei Seiten. Mein Bedürfnis zu retten ist ja auch etwas, worüber man nachdenken kann. Woher kommt dieses Bedürfnis, jemanden zu retten? Er war jemand, der von klein auf vernachlässigt wurde. Ich glaube auch durch seine Mutter. Außerdem ist seine kleine Schwester, die sich sehr um ihn gekümmert hat, recht plötzlich gestorben. Man könnte also sagen, er wurde früh entmutigt, sich zu binden, ständig in Angst, wieder verlassen zu werden. Und so sehnte er sich enorm nach jemandem, der ihm vollkommen ergeben ist. Aber gleichzeitig hatte er auch die Angst, immer wieder verlassen zu werden. Nun ja, das ist sehr kompliziert. Und ich habe das nicht gleich erkannt, denn er gehörte ja diesen progressiven Gruppen an. Auch die Frauenemanzipation fand er sehr interessant, sowie meine Dissertation über Psychoanalyse. Ich war in Redaktionen von Zeitschriften tätig. Das alles hat ihn sehr interessiert. Aber dass unter all dem auch die Sehnsucht nach totaler Ergebenheit ist, das habe ich nie gesehen oder nie verstanden. Und ich glaube, das ist ihm selbst auch erst mit der Zeit, mit den Jahren bewusst geworden, wie stark diese Sehnsucht tatsächlich war. Denn solange man einen anspruchsvollen Beruf hat und für Texte und interessante Fernsehrollen angefragt wird, ist man immer gut beschäftigt. Aber nach der Pensionierung wurde diese Sehnsucht immer stärker und zwischen uns ging es immer weiter auseinander. Denn ich hatte viel zu tun und erlebte beruflich eine Art Blütezeit. Ich hatte Pläne. Also nach der Pensionierung begannen sich die Dinge unwiderruflich auseinanderzuentwickeln.
Ich glaube, das hört man öfter, dass wenn Menschen dann plötzlich zur Ruhe kommen, auch die ganze Lebensgeschichte plötzlich eine viel größere Rolle spielt, oder?
Ja, ich denke, aus der Drückte von der Dach.
Ja, ich glaube, wenn der Alltag hektisch ist und auch die Arbeit und man im vollen Tempo lebt, dann macht man einfach weiter. Wenn das aber zum Stillstand kommt, man hört es von Menschen, die krank werden oder eben in den Ruhestand gehen, dann fällt vieles weg, was einen in Bewegung gehalten hat. Dann ist man sich selbst ausgeliefert. Und ja, dann stellt sich heraus, dass da etwas entsteht, dass jemand mal das Loch in der Seele genannt hat, in das alles hineinfällt. Ich wiederum habe von Hause aus den starken Drang zu helfen, alles zusammenzuhalten. Nur war das eigentlich eine unmögliche Aufgabe, was ich zu seinen Lebzeiten nicht richtig verstanden habe.
Ja, und so wie Sie nach dem Tod von Ihres Partners, Ihres Mannes das Haus aufräumen, beginnen Sie auch eigentlich die Erinnerung aufzuräumen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Ihre Liebe zu ordnen, wie der deutsche Titel ja des Buches auch heißt. Aber wie macht man das? Wie ordnet man eine jahrzehntelange Liebe? Wo fängt man da überhaupt an?
Es war ein enorm Karree. Ich konnte es auch nicht allein.
Es war eine Heidenarbeit. Ich konnte das auch nicht alleine, also hatte ich Hilfe. Meine jüngere Schwester aus dem Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, hat mir enorm geholfen. Eine seiner Töchter hat mir enorm geholfen. Ich hätte es wirklich nicht allein geschafft. Und irgendwann habe ich sogar einen Aufräumcoach engagiert. Das sind Leute, die das professionell sehr gut können. Eine Struktur entwickeln, entscheiden, was zuerst passieren muss, eine Reihenfolge der Dinge festlegen. Man entscheidet über alles selbst, aber jemand anderes ist dabei und macht auch weiter. Denn ansonsten hätte ich irgendwann aufgehört oder wäre einfach nur spazieren gegangen. Das hat auf jeden Fall Ordnung ins Haus gebracht. Und weil ich dadurch immer wieder mit Dingen in Berührung kam, seien es Schulhefte, Fußballaufstellungen oder Filmkritiken, stieß ich immer wieder auf Spuren seines Lebens. Auch das gab mir wiederum selbst eine gewisse Ordnung. Das Gefühl, dass das schon immer da war. Das waren wichtige Dinge in seinem Leben. Es geschah also gleichzeitig. Das Haus aufzuräumen bedeutete auch, die Seele aufzuräumen. Seine und unsere Geschichte aufzuräumen.
Von sein Geschichtnis und von unserer Geschichtnis.
Und herausgekommen ist natürlich ein sehr persönliches Buch. Es handelt von einer großen Liebe, die über Jahrzehnte bestanden hat. Und Sie geben auch viel von sich preis. Und ja. Da habe ich mich gefragt, wie leicht oder wie schwer ist Ihnen das gefallen, wenn man so persönlich plötzlich schreibt und weiß, das werden einmal viele Menschen lesen.
Ich finde das nicht einfach. Ich hatte ein ungemein starkes Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben. Oder, um es mit Virginia Woolfs Motto auszudrücken, erst indem ich die Erfahrung in Worte fasse, mache ich sie zu etwas Ganzem. Das war also der Antrieb. Das hat mir viel gebracht. Ich fühle mich jetzt viel mehr als ein Ganzes, viel vollständiger. Aber besonders als das Buch so erfolgreich wurde, fand ich es viel schwieriger, dass so eine intime Geschichte in den Besitz der Öffentlichkeit übergeht, dass die Kinder darauf angesprochen werden, dass Menschen eine Meinung dazu haben, dass sie eine Meinung über ihn haben. Natürlich könnte man sagen, es sei meine eigene Schuld. Ja, du hast das geschrieben. Aber das ist mir viel schwerer gefallen, als ich erwartet hatte, auch weil ich dachte, es würde eine überschaubare Auflage werden, vielleicht für 3000 Leser. Ich möchte dieses Buch schreiben, aber es bleibt überschaubar. Damit hatte ich nie gerechnet. Und es ist schon besonders, dass es so gewürdigt wird, dass ich immer noch Briefe voller Dankbarkeit dafür bekomme, dass ich Worte dafür gefunden habe. Die Leute sagen, es ist, als würde ich meine eigene Geschichte hören. Und ich denke, wie ist das möglich? Es ist ein völlig anderes Leben. Aber da ist offensichtlich so eine tiefe emotionale Ebene der Wiedererkennung, die ist natürlich sehr speziell.
Und ich finde es nu Deutschland für mich viel feiner, omdat es verder weg ist.
Deshalb fühlt es sich viel besser an, in Deutschland über das Buch zu sprechen, weil es weiter weg ist. Niemand kennt A, niemand kennt unsere Familie. Ich kann jetzt also über die Themen im Buch sprechen, darüber, wie feministisch diese Themen sind. Dass es wirklich darum geht, Raum einzunehmen, eine Stimme zu finden, keine Angst vor Konflikten zu haben, die eigene Wahrnehmung ernst zu nehmen. Das sind alles sehr wichtige Themen, die mich schon immer begleitet haben, auch früher als Dozentin für Frauenforschung. Deshalb finde ich es etwas ganz Besonderes, dass sich hier eine Art Kreis schließt, dass dieses Buch so viele feministische Themen enthält, deren ich mir beim Schreiben gar nicht so bewusst war. Ich habe es für mich selbst geschrieben, um wieder ein Ganzes zu werden. Aber trotzdem, es knirscht. Die Intimität des Buches und die öffentliche Resonanz. Ja, das ist so.
Sie schreiben auch über das Schreiben, wie Sie sich dem Thema annähern, haben wir nochmal einen kleinen Ausschnitt aus Ihrem Buch herausgesucht, den wir jetzt auf Deutsch hören werden.
Das Schreiben verschafft mir den sicheren Raum, um in der Zeit zurückreisen zu können. Der Mann, in den ich mich verliebt habe, wo ist er geblieben? Wann ist er verschwunden? Und wo ist die Frau geblieben, die ich einmal gewesen bin? Was habe ich gemacht? Warum habe ich es so gemacht? Hätte ich es anders machen können? Auf der Suche danach, wie es war und wurde, spüre ich die Sogkraft, mich auf ihn zu konzentrieren. Wie die Strömung im Meer, die mich heute Morgen bei meinem Schwimmausflug in Egmont an See mitgezogen hat. Ich muss die Füße auf dem Boden halten, auf dem eigenen Boden. Aber ich verspüre ständig den Drang, ihn verstehen zu wollen. Eine eingeschliffene Gewohnheit, die sich nicht einfach so abschütteln lässt. Verstehen, ergründen, um etwas in den Griff zu bekommen. Das war lange mein Weg, mit Dingen und Menschen zurechtzukommen. Du musst aufpassen, dass der Verlust des Raumes sich nicht beim Schreiben wiederholt, warnt ein Freund, der mich schon lange und gut kennt. Er hat oft recht. Auch jetzt. Ist das ein Frauenmuster, sich nach einer anderen Person zu richten, Rücksicht auf ihre Gefühle zu nehmen, damit die Stimmung nicht kippt, sich anzupassen, um Missmut zu verhindern? Wirkte hier das Patriarchat fort, ich nenne es der Einfachheit halber so, oder war es eher etwas Pathologisches? Ich mache einen großen Bogen um dieses Wort. Beschädigt, darin konnte ich mich nach einiger Zeit wiederfinden. Und auch beschädigte Menschen kann man sehr lieben. Aber welche Auswirkungen das hatte, wie es die ganze Familie betraf und nach seinem Tod nachschwingt, zeichnet sich erst jetzt in vollem Umfang ab. Und auch im Falle einer Beschädigung spielen alte Genderdynamiken mit rein. Männer, provozierend generalisierend gesagt, nehmen und bekommen mehr Raum, um ihre Traumata auszuleben. Als hätten sie mehr Recht auf Verständnis, auf das Anpassen des anderen, um ihren Bedürfnissen zu entsprechen. Der Empathie-Gap ist vielleicht noch hartnäckiger als der Gender-Pay-Gap. Er ist subtiler als das Unterdrücken einer Partei durch eine andere. Die Sprache ist unzureichend. Es ist ein Muster, das durch beide aufrechterhalten wird, das lange unsichtbar bleiben kann, indem sich jedoch die Machtgefälle offenbaren. Aber auch die Sprache der Macht reicht hier nicht aus. Auch bei mir haben sich Haltungen etabliert, die sich nicht auf die breit gefasste Kategorie der vorherrschenden Geschlechterverhältnisse reduzieren lassen. Ich gab nach, fürchtete die Verstimmungen, die vom einen auf den anderen Moment eintraten, aus dem Nichts, die beunruhigten, manchmal lange anhielten und jeglichen Sauerstoff aus der Luft sogen. Meine Versuche, die Stimmung zu retten, klangen hohl, prallten ab. Ich hörte mich selbst reden, die Worte kehrten unverrichteter Dinge zu mir zurück. Die Kräuselungen dieses Unvermögens sind spürbar. Schicht für Schicht sehe ich klarer. Haltungen, Interaktionen, wie die Vergangenheit darin fortwirkt. Man könnte es als eine Form der beziehungsabhängigen Archäologie bezeichnen, die die Grundstrukturen offenlegt, aber sich auch auf das Bauwerk richtet, das sich aus diesen Grundstrukturen gebildet hat. Es erfordert einen schärferen Blick auf mich selbst.
Beziehungsabhängige Archäologie. Das finde ich eine sehr treffende Bezeichnung für das Genre Memoir ganz allgemein. Man kann offensichtlich nicht nur in der Erde nach historischen Fundstücken graben, sondern auch im eigenen Leben. Und plötzlich findet man zu neuen Erkenntnissen. Was waren denn Ihre wichtigsten Fundstücke, wenn man von der beziehungsabhängigen Archäologie spricht?
Ja, ich finde auch ein prachtig Wort. Het is een woord van mijn uitgever, redacteur, die las het en zei wat je.
Ja, ich finde auch, das ist ein herrlicher Begriff. Ein Begriff meines Lektors, meines Verlegers. Er las es und sagte, was du machst, ist eine Art beziehungsabhängige Archäologie. Und dann dachte ich, ja, genau das mache ich. Da bekommt man also einen Begriff geschenkt. Ich glaube, was mich am meisten berührt hat, war ein Brief von A. Denn in den letzten 10 Jahren hatten wir tatsächlich sehr große Schwierigkeiten, miteinander zu reden. Es war zu einer Art allergischem Feld geworden, in dem man denkt, man schaut den anderen liebevoll an, aber der empfindet es nur als Kritik. Wir konnten zwar am Küchentisch die Alltagsdinge besprechen, aber wenn wir wirklich etwas sagen wollten, schrieben oder mailten wir einander. Ich oben, er unten. Das ist natürlich etwas seltsam, aber ich bin jetzt froh, dass wir es so gemacht haben. Und ich bin auch froh, dass ich es wiedergefunden habe. Denn auch mein Gedächtnis war überwuchert durch die letzte Zeit und sein Verschanzen. Und in einem Brief entdeckte ich wieder, dass er so gut verstanden hat, dass ich neben meiner Sehnsucht nach Autonomie auch so eine tiefe Sehnsucht nach Verbundenheit hatte. Und das schrieb er mit so einem Verständnis meiner Sehnsucht. Ich war damals mit einem Buch über meine Mutter beschäftigt. Das war viel schwieriger, als ich gedacht hatte. Dann schrieb er mir, es ist eine viel kompliziertere Aufgabe, als ich dachte, denn du wolltest dich ja vom Leben deiner Mutter befreien. Aber ich glaube oder ich sehe, dass du sie neben dieser Sehnsucht nach Autonomie vielleicht auch um ihre einengende Ehe beneidet hast, weil sie auch Verbundenheit bedeutete. Und als ich das begriff, ja, es rührt mich immer wieder. Das hat er so gut erkannt. Und genau darin lag auch die Unfähigkeit der späteren Jahre. Diese Verbundenheit konnten wir nicht wiederfinden. Aber er hat es sehr wohl gesehen. Verbundenheit
konnten wir nicht mehr zurückkriegen. Aber er sah es wohl.
Ja, das versöhnt einen wahrscheinlich dann auch. Es ist eine Art Versöhnung nach dem Tod, oder?
Das Buch, diese Entdeckung und die Erinnerung daran, wie er sich so eingesetzt hat, ein Buch für mich zusammenzustellen, als ich 60 wurde. Da kamen viele schöne und liebe Erinnerungen zurück neben der Trauer. Ich wollte nichts beschönigen, aber so eine Entdeckung, wie ich sie eben erwähnte, hat in dieser Hinsicht tatsächlich eine heilende und versöhnende Wirkung.
Ja, und an einer Stelle schreiben Sie, durch das Schreiben dieses Buches werde ich sichtbarer, auch für die Kinder. Wenn Sie sagen, Sie sind nun sichtbarer, haben Sie denn unter der Unsichtbarkeit gelitten?
Ja. Ja.
Ja, es gab da einen solchen Kontrast, dass ich draußen Vorlesungen und Kurse gab, wertgeschätzt wurde und einfach da war und dass ich drinnen verschwamm, Dinge automatisch erledigte. Ich kümmerte mich um alles und versuchte, Spannungen auszugleichen, aber ich glaube wirklich, dass meine Seele nicht mehr präsent war, ich Streitigkeiten aus dem Weg ging und tatsächlich immer schemenhafter wurde. Ich konnte es manchmal regelrecht spüren, wenn ich etwas Schönes erlebt oder einen erfolgreichen Vortrag gehalten hatte. Dann fühlte ich mich, als würde ich meine Flügel in all ihrer Farbigkeit ausbreiten. Und wenn ich dann nach Hause kam, dachte ich, nein, ich muss meine Flügel anlegen, denn das kommt nicht gut an. Und dann spürte ich, wie die Farben verblassen und ich halt die Dinge tue, die zu tun sind. Aber ich glaube, dass das nicht gut war, dass ich für die Kinder zu Hause unsichtbarer war, als es ihnen gut getan hat. Durch dieses Buch werde ich jedenfalls wieder erkennbarer und sichtbarer.
Durch dieses Buch werde ich in jedem Fall wieder erkennbarer und sichtbarer.
Ja, Sie sprechen gerade selber über Ihre Kinder. Sie haben, das haben wir schon gesagt, zwei erwachsene Söhne, die beide auch Schriftsteller geworden sind. Dan Herma von Voss und Thomas Herma von Voss. Die tragen beide den Namen Ihres Vaters. Hatten Sie denn das Gefühl, Sie müssten ihnen etwas erklären? Und wie haben die beiden jungen Männer darauf reagiert?
Ich schrieb das Buch nicht, um ihnen Dinge auszulegen, sondern vor allem um.
Ich habe das Buch nicht geschrieben, um ihnen Dinge zu erklären, sondern vor allem, um Selbstklarheit zu gewinnen. Ich hoffe aber, dass sie in diesem Buch erkennen, wie sehr ich ihren Vater geliebt habe und dass ich versuche, meine eigene Rolle zu erklären, wie auch ich mich aus dieser Beziehung zurückgezogen habe. Aber es ist für sie kein einfaches Buch, gerade in einer Zeit der Trauer um ihren Vater. Ich denke, dass es noch eine Weile dauern wird, bis sich da wieder ein Gleichgewicht einstellt. Solche Dinge brauchen Zeit.
Die Dinge kosten Zeit.
Und es gibt noch eine Stelle, die mich sehr bewegt hat, weil sie sich selber eine Frage stellen. Wo ist die Frau geblieben, die ich einmal gewesen bin? Und wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, dass Sie sozusagen mit dem Schreiben einen heilenden Prozess eingegangen sind, dass Sie, ja, Sie haben die Flügel beschrieben, die in der Öffentlichkeit ausgebreitet waren und zu Hause dann eingeklappt wurden. Konnten Sie denn nach dem Tod Ihres Mannes, den Sie übrigens, das muss man betonen, an keiner Stelle Ihres Buches brüskieren oder verraten, konnten Sie nach seinem Tod wieder etwas mehr Sie selbst sein? Haben Sie das gemerkt? Sind die Flügel wieder etwas mehr ausgebreitet?
Ja, das ist geleidelijk gegaan, aber ich merke bijvoorbeeld
das Ja, das ist allmählich passiert. Ich merke es vor allem im Zusammenhang mit dem Haus. Das ist am praktischsten. Ich habe sein Zimmer in schönen Farben malern lassen. Es fällt wieder Licht hinein. Das allein ist schon eine Veränderung, wie sich das Haus anfühlt. Das Haus ist doch auch eine Art Körper, den man bewohnt. Es sind wieder mehr Menschen zum Essen gekommen. Ich bekam schönen Kontakt, gerade mit jüngeren Feministinnen, die nun oft herkommen und manchmal auch hier arbeiten. Das Haus öffnet sich und ich öffne mich auch wieder. Und so habe ich eigentlich auch schon gelebt, bevor ich A kennenlernte. Damals hatte ich ein Haus im Zentrum von Amsterdam mit einem Souterrain. Da waren auch immer Menschen, die gearbeitet haben und den Schlüssel hatten. Man könnte sagen, ich fühle mich aufgeräumt. Das Haus ist aufgeräumter, aber ich fühle mich auch aufgeräumter. Also weniger gespalten oder so, dass ich mich klein machen müsste oder still sein müsste. Und ich habe auch ein kleines Haus in Egmond an See, da habe ich immer geschrieben und da bin ich sehr gern. Da gab es also nicht nur eine Aufspaltung in Innenwelt und Außenwelt, sondern auch in Häusern. In dem Häuschen am Meer war ich gestern und ein netter Gärtner hatte auf meine Bitte hin alle Winter- und Herbstblätter weggeräumt. Es war auf einmal offener und heller und ich sah da schon wieder viel aus dem Boden schießen und erblühen. Und so fühle ich mich eigentlich auch gerade. Da ist Licht und Platz und es kann wieder etwas entstehen. Aber natürlich trage ich die Vergangenheit mit mir. Ich bin auch froh, dass ich in diesem Haus geblieben bin. Ich habe meine Wurzeln nicht gekappt. Ich mache weiter. Das Haus ist auch eine Art Archiv unseres und seines Lebens. Aber es öffnet sich wieder. Ich fühle mich aufgeräumter und manchmal auch mehr wieder wie die, die ich war, bevor die Schwere eintrat.
Christine Brinkgreve, ich glaube, Ihr Buch hätte auf Deutsch auch heißen können, eine aufgeräumte Frau. Ich danke Ihnen sehr für dieses schöne und berührende Gespräch.
Danke, danke fürs Gespräch.
Und gerne nenne ich nochmal die Details. Ein Versuch, meine Liebe zu ordnen von Christine Brinkgreve ist im Hansa Verlag erschienen und wurde von Lisa Mensing übersetzt. Mein Name ist Bettina Baltscheff und wenn Sie und ihr Lust bekommen habt auf noch mehr Gespräche über Literatur aus den Niederlanden, dieser Podcast lässt sich natürlich bei allen einschlägigen Streamingdiensten abonnieren. Es gibt schon über 30 Folgen, unter anderem mit Anja Danje, mit Sascha Bronwasser und Otto de Kat. Für heute sage ich auf Wiederhören und tut ziens bei einer guten Tasse Kaffee und schöner Literatur aus den Niederlanden.
Kopje Koffie, der niederländische Bücherpodcast. Ein Projekt der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam und der Niederländischen Botschaft in Berlin. Die Folge mit Christine Brinkgreve wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam 2026. Moderation und Übersetzung Bettina Baltscheff. Die Übersetzungen wurden von Dela Dabulamanzi eingesprochen. Textlesung Katharina Ortmeier.